Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde Liebe. Mit Anke van de Weyer.
Dürfen Pornos heute nicht mehr einfach nur eine schnöde Wichsvorlage sein? Habe ich mich tatsächlich in der letzten Zeit öfter gefragt, als ich mir so Seiten angeguckt habe, die auf hochwertig gemacht Pornos bewerben. Da ist oft die Rede von Sexual Wellness. Da werden hinter der Bezahlschranke erotische Filme angeboten. Aber da ist irgendwie nie die Rede vom P-Wort. Und die Filme, die man sich da angucken kann, die haben dann am besten auch noch irgendeinen Mehrwert. Entweder sehen die besonders toll aus oder die zeigen in Anführungszeichen echten Sex, wo dann auch mal eine Panne passiert, wo das Kondom über den Penis gezogen wird. Also quasi so ein richtiger Bildungsporno, ne? So eine Bedienungsanleitung. Die Kulturwissenschaftlerin und Pornoforscherin Madita Oeming, die findet, vielleicht verlangen wir da ein bisschen zu viel von Pornos.
Pornos müssen nicht bilden. Also wenn wir ihnen eben den Anspruch an sie haben, uns zu erklären, wie safer Sex funktioniert, Kommunikation funktioniert etc., finde ich, ist es ein totales Missverständnis von diesem Medium, was ja ein Unterhaltungsmedium ist und ein Erregungsmittel und keine Dokumentation. Also Pornos sind Actionfilme und das dürfen sie auch sein. Also sie dürfen übertreiben und unrealistisch sein und daraus auch ihren Reiz ziehen.
Madita, die hat gerade ein Buch geschrieben. Das heißt Porno, eine unverschämte Analyse. Und warum dieser ganze Markt um Sexual Wellness und Sexual Pleasure, den ich gerade erwähnt habe, sich vor allen Dingen an Frauen richtet und was Scham damit zu tun hat, das gucken wir uns in dieser Episode mit Madita zusammen an. Sie sagt, dass auf diesen Seiten nicht einfach von Pornos die Rede ist. Das kann tatsächlich einerseits daran liegen, dass in den sozialen Medien Begriffe wie Porno teilweise zensiert werden und dass Angebote, die ebenso explizite Wörter benutzen, dann auch schon mal gesperrt werden. Es geht aber dabei noch um mehr.
Ich würde aber sagen, das viel größere Problem, was dahinter steckt, ist die Idee, dass Porno negativ behaftet ist und wir deswegen die Inhalte von diesem Wort wegbewegen müssen, anstatt dass wir den Begriff und das, was es beschreibt, aufwerten. So, und das ist ja was, worum es mir auch zentral im Buch geht, immer wieder zu sagen, die Erregung hat ihren Wert, die Masturbation hat ihren Wert, der Porno hat seinen Wert und deswegen müssen wir nicht krampfhaft versuchen, den anders zu benennen, anders zu umschreiben, irgendwie zu sagen, dass das was anderes ist als eine Wichsvorlage, sondern dass es einfach auch eine wertvolle Wichsvorlage sein kann. Und darum benutze ich zum Beispiel auch oft diese Sprache, also das Wort Wichsen zum Beispiel benutze ich relativ häufig auch im Buch, gerade um dem etwas entgegenzusetzen und auch zu sagen, auch wir, und also damit meine ich Frauen, dürfen wichsen, weil sich das ja auch ganz häufig an ein weibliches Publikum richtet und dann irgendwie.
Das ist
so
nämlich tatsächlich auch mein Eindruck. Das wird schon eher für Frauen vermarktet, oder?
Genau, und das hat dadurch, also für mich schwingt da oft dann auch schon fast so eine sexistische Note mit, von Gender-Klischees bedienen, von Pornos müssen irgendwie weich gespült werden, damit sie interessant gemacht werden können für ein weibliches Publikum. Und das macht mich dann immer aggressiv. Also das ist so, wie wenn eine Pornoseite in so Pastellrosa-Tönen gehalten ist und dann irgendwie frauenpornos.de heißt, jetzt mal so ganz hart übertrieben. Es ist keine konkrete Seite, die ich meine. Also ich finde das ganz schwierig. Ich glaube, manchmal ist vielleicht die Intention eine gute, nämlich eben diese Aufwertung und auch, dass Menschen sich das erlauben und sich erstmal trauen, überhaupt auf so eine Seite zu gehen. Das hat ja auch einen gewissen Sinn. Aber im Großen und Ganzen finde ich es tatsächlich eher kontraproduktiv.
Funktioniert das dann deswegen so gut, weil man quasi auch so das Moment umgehen kann, in dem man sich seiner Scham stellen muss, weil man hat ja quasi Porno ohne Porno?
Ich kann es mir zumindest vorstellen. Also ich kann darüber nur spekulieren. Mir sind da keine weiß ich nicht, Umfragen oder irgendwie Erhebungen unter den NutzerInnen dieser Seiten oder Angebote bekannt. Die Frage ist nur, bis wo hält das dann an? Also in dem Moment, wo ich dann die Inhalte konsumiere, die ja dann eben doch offensichtlich das sind, was wir eigentlich Porno nennen, ist es dann immer noch, fühle ich mich dann immer noch besser damit? Oder ist es wirklich nur die Eintrittsschwelle, die sozusagen niedriger gelegt wird? Oder auch dann das Sprechen darüber, dass ich dann sagen kann, ja, ich habe da so eine Sexual Wellness-Seite abonniert. Ist das dann wirklich befreiter, wenn ich dem anderen Namen gebe? Ich weiß es nicht. Ich bin skeptisch.
Ich habe zu diesem ganzen Sexual Wellness-Ding auch in so einer, es ist wirklich eine Illustrierte, so nennt sie sich, gelesen, so weniger Schmuddel und Sex entwickelt sich vom übererotisierten Tabu zum ästhetischen Wellness-Programm, Punkt. Wo ich mich so ein bisschen gefragt habe, warum darf denn Sex nicht einfach auch schmuddelig sein?
Ja. Bin ich ganz bei dir. Erstmal dieses Wort, finde ich, weiß nicht, wie oft ich dieses Wort jetzt schon gehört habe in Interviews oder ähnlichen, die Schmuddelecke. Man fragt sich, was genau heißt das eigentlich? Also man denkt da irgendwie so an klebrige Sofas und irgendwas, was so pekig, alt und nasty ist. Aber was ich so spannend daran finde, ist das, was dem gegenübergesetzt wird, ist die Ästhetik. Also ist ja gerade gesagt, stattdessen ästhetische Sexual Wellness. Und das finde ich total problematisch. Also dieses permanente Aufwerten des Sexuellen über die Ästhetik. Also dann, wenn es schön ist, was auch immer, das heißt natürlich ein total normativer Begriff, ist es weniger gefährlich, ist es weniger problematisch. Also das sehe ich schon als so einen gewissen Diskurstrend in den letzten Jahren, gerade durch solche Figuren wie Erika Lust und was unter dem Label des feministischen Pornos oft propagiert wird, so dass das so cinematografisch hochwertige, aufwendige, künstlerische, solche Worte fallen da ganz viel. Und das hat für mich halt absolut nichts mit Feminismus zu tun. Also das finde ich eine ganz problematische Vermischung, weil das nichts darüber aussagt, ob diese Filme jetzt ethischer, feministischer produziert worden sind, ob die Perspektiven diverser sind etc. Und ja, ich beobachte das auf jeden Fall eher mit Argwohn. Also jedes Mal, wenn diese Worte fallen, zucke ich ein bisschen zusammen und denke mir, nein, das ist Porno, das darf dreckig sein und das darf auch irgendwie roh sein und das darf auch billig produziert sein. Solange es fair produziert ist, spricht da nichts dagegen.
Woher dieser Mythos kommt, dass Frauen angeblich anders Pornos gucken als Männer, darauf gucken wir mit Madita gleich auch noch. Vorher will ich aber diesen Punkt fair produzierte Pornos aufgreifen, über den Madita ja gerade auch gesprochen hat. Und genau darüber hat Till Opitz hier bei Eine Stunde Liebe im April gesprochen. Und zwar mit Luna und Esti von Porn Better. Porn Better will ethisch produzierten Pornos eine Plattform bieten.
Zum Beispiel heißt es faire Arbeitsbedingungen für die Darstellenden, eine diskriminierungsfreie Darstellung auf der entsprechenden Seite, keine Pop-up-Werbung, die dann super aggressiv und sexistisch ist. Generell auch das Vermeiden von Stereotypisierung und Fetischisierung von Menschengruppen.
Ja, und diese Plattform, die funktioniert im Prinzip wirklich wie ein Bewertungsportal, ne? Da bekommen dann verschiedene Pornoanbieter Punkte in Kategorien wie zum Beispiel Produktionsbedingungen und Diversität.
Was ganz wichtig dabei ist, ist, dass es eben eine Vielfalt dargestellt wird. Also ich glaube, es gibt ganz viele DarstellerInnen, die vielleicht perfekt oder normschön sind, aber es gibt eben nicht nur diese DarstellerInnen und die anderen DarstellerInnen sind dann nicht in einer Kategorie eingekistet und kommen da nie wieder raus, sondern es gibt eben ganz selbstverständlich verschiedene Körperformen, verschiedene Körperfarben, ohne dass es irgendwie fetischisiert wird.
Die Episode mit Luna und Esti vom Startup Porn Better, die verlinke ich euch in den Shownotes. Und mit Madita geht es jetzt nochmal um die Frage, warum solche vermeintlich hochwertigen Seiten, ne, auf denen eben nicht mit Pornos geworben wird, sondern mit Schlagwörtern wie Sexual Wellness, warum die eher eine weibliche Zielgruppe ansprechen sollen. Und ein kleiner Disclaimer an dieser Stelle. Wenn ihr euch auf solchen Seiten wohler fühlt, dann ist das natürlich sowieso komplett okay. Mir geht es tatsächlich auch so darum zu verstehen, Wie entstehen solche Trends eigentlich gesellschaftlich und wie funktioniert der Markt dahinter? Und ich habe mit Madita darüber gesprochen, woher kommt denn eigentlich diese Idee, dass Frauen von Pornos was anderes wollen als Männer?
Dass wir so Geschlechterunterschiede zu naturalisieren, zu versuchen, dass wir sagen, Männer sind grundlegend anders als Frauen und es gibt auch nur Männer und Frauen, also dieses binäre Geschlechtersystem, das zieht sich ja durch eigentlich alle Bereiche unserer Gesellschaft von Medienkonsum. Also es gibt ja auch den Frauenroman oder Chick-Flicks, also so die Idee, dass Frauen andere Medien konsumieren, die beschränkt sich nicht nur auf den Porno. Ich würde sagen, da ist es besonders stark ausgeprägt, weil unsere Vorstellung von Frauen als sexuelle Wesen erstmal total beschränkt vorhanden sind und dann eben auch sehr klischeebehaftet. Also da sind wir eigentlich immer noch in einem alten Bild, wo Frauen nur Sex haben, entweder zur Fortpflanzung oder zur Bedürfnisbefriedigung von Männern, um Männer zu halten, so im Tauschgeschäft Ehe, und nicht um die eigene Lust zu verwirklichen. Und deswegen fehlt uns dafür ein Konzept und ist immer die Idee, Frauen interessieren sich nur für Sex in Kombination mit romantischer Liebe, mit Beziehungsarbeit, mit Intimität und daher auch die Idee, dass sie danach permanent suchen würden im Porno, was die tatsächlichen Klickzahlen auf Pornoseiten und auch verschiedene Studien keineswegs untermauern. Also da zeigt sich eigentlich immer wieder, dass sich die sexuellen Fantasien von Männern und Frauen nicht grundlegend unterscheiden und dass die individuellen Unterschiede viel größer sind als die Geschlechterunterschiede.
Mhm. Ich habe mich dann, als ich dein Buch gelesen habe, auch gefragt, wann so eine historische Chance in Anführungszeichen gewesen wäre, so Porno für alle Geschlechter als sowas Selbstbestimmtes, Schambefreites zu etablieren. Und ich musste da an die Pornokinos so in den 70ern denken, über die du ja auch schriebst, beziehungsweise schreibst. Und ich frage mich, ob das so ein Moment gewesen wäre, wo man quasi den Dreh hätte schaffen können. Oder saßen damals eigentlich auch nur Typen im Kino?
Auf jeden Fall mehr. Also man kann sich ja vorstellen, wenn wir überlegen, wie stigmatisiert es heute immer noch ist, für Frauen Pornos zu gucken. Und wir sind irgendwie im Zeitalter des Internets und ja auch schon weiter fortgeschritten irgendwie im Kampf um Gleichberechtigung. Kann man sich vorstellen, dass in den 70er Jahren die Hürde, da so mit physischer Präsenz in ein Pornokino sich reinzusetzen, nochmal eine viel höhere war. Trotzdem gab es Frauen, die dorthin gegangen sind, aber die Hürden waren andere und dann gab es natürlich auch nicht überall Pornokinos, sondern eher irgendwie im urbanen Raum etc. Man musste es sich noch leisten können, also verschiedene Barrieren. Ich stimme dir aber grundsätzlich zu, dass in dieser Zeit, was ja so eine Zeit des Umbruchs war, der sogenannten sexuellen Revolution, eben der Beginn der feministischen Pornobewegung, das ist schon ein Moment, der ein Stück weit verpasst wurde, um da noch radikaler umzudenken und auch wirklich das Gespräch über Porno zu eröffnen. Also als Pornos legalisiert worden sind, in Deutschland war das 1975, da ist keine entsprechende, sage ich mal, ja, Öffentlichkeitsarbeit, keine Bildungsoffensive. Also das wurde einfach so grundlegend verändert und dann natürlich mit dem technologischen Fortschritt hatte sich immer mehr verbreitet, aber das Sprechen darüber hat sich nicht verändert. Das Ernstnehmen davon im Kontext von Sexualpädagogik, sexueller Bildung hat sich nicht verändert. Also wir hinken da irgendwie so komplett hinterher mit allem, sodass so eine große Schere besteht zwischen dem weit verbreiteten Konsum und ja, dem fehlenden Austausch darüber, dem fehlenden Wissen darüber. Und das hat für mich dann auch immer was mit Gleichberechtigung zu tun. Also solange wir da insgesamt noch so feststecken, ist ja auch nicht so, dass Männer einen komplett befreiten, aufgeklärten, selbstbestimmten Umgang damit hätten.
Ja, und gleichzeitig muss man auch sagen, sind ja auch die pornokritischen beziehungsweise Anti-Porno-Stimmen sehr laut, ne? Du schreibst ja da auch zum Beispiel über die Red Femmes, die Radical Feminists, die irgendwie seit Ende der 70er schon quasi im Namen des Feminismus Stimmung gegen Porno gemacht haben.
Absolut. Also die Idee, dass Porno und Feminismus sich zweifelsohne ausschließen, die sitzt sehr fest so im öffentlichen Bewusstsein. Und auch das ist was, worüber ich mir Gedanken gemacht habe, gerade als ich jetzt die ganzen Texte auch nochmal gelesen habe von Alice Schwarzer hier im deutschen Raum oder eben Catherine MacKinnon, Andrea Dworkin im englischsprachigen Raum. Was wäre, wenn die andere Sichtweisen angeschlagen hätten? Also wäre es möglich gewesen, diese Schlagkraft mit einem anderen, sexpositiveren Blick zu erreichen? Vermutlich nicht. Also auch, ich schreibe ja auch darüber, wie sie in Allianzen gegangen sind mit konservativen und rechten Gruppen, mit der Kirche etc. Und die hätten sie natürlich nicht gehabt. Aber es ist schon was, was mich auch ein bisschen ja frustriert und traurig macht, wenn ich auf diese Zeit gucke, dass da nicht ein anderer Weg eingeschlagen wurde, dass da nicht andere Weichen gelegt wurden. Dann könnten wir jetzt schon so viel weiter sein in dieser ganzen Unterhaltung.
Ich habe mich dann auch gefragt, weil es ja heute diese Kämpfe immer noch gibt, irgendwie so Vorstöße, Pornos zu verbieten, Pornos zu illegalisieren und so. Da habe ich mich wirklich gefragt, ob wir gesellschaftlich wirklich entspannter oder selbstverständlicher im Umgang mit dem Thema Porno werden oder ob das vielleicht nicht auch so ein Wunschdenken ist.
Ich sag mal so, ich denke in bestimmten Bubbles, also irgendwie in jungen städtischen, progressiven Räumen so, hat sich sicherlich sehr viel verändert über die letzten 30 Jahre. Wobei man auch da sagen muss, dass jetzt zum Beispiel in irgendwie besonders linken, queer-feministischen Räumen oder so ja auch ganz oft eine Anti-Porno-Haltung eingenommen wird. Also das geht ja auch nicht automatisch miteinander einher. Aber gerade die Personen, die an den Machthebeln sitzen, also was irgendwie in der Regierung passiert, dann die großen Zahlungsdienstleister, die InhaberInnen von Plattformen, sozialen Medien, also die eben auch die ganze Zensur online zum Beispiel bedingen, das bewegt sich alles tendenziell eher rückwärts. Also das wird strenger und angespannter und jetzt eben hierzulande die Landesmedienanstalten, die gerade irgendwie versuchen, die Jugendschutzgesetze nochmal anzupassen, das durchzusetzen. Und da bin ich schon irritiert, auf wie wenig Gegenwehr das stößt. Also wenn jetzt die Landesmedienanstalten durchsetzen, was sie möchten, würde das bedeuten, dass niemand in Deutschland einen Porno gucken kann, ohne den Ausweis vorzuzeigen. So. Mhm. Und das finde ich datenschutztechnisch und auch in puncto sexueller Freiheit fatal. Und das wird aber unter diesem Deckmantel von Jugendschutz sehr unkritisch angenommen und unterstützt. Und das finde ich ziemlich beunruhigend.
Wie könnte denn für dich so ein Diskurs aussehen, wenn du dir den wünschen würdest?
Vor allen Dingen müsste er differenzierter sein. Also es geht mir ja gar nicht darum, dass alles an Pornos toll und unproblematisch ist und dass alle unbedingt Pornos gucken müssen und jede Art von Porno, sondern dass wir überhaupt erstmal anerkennen, dass das eine Realität ist. Also wir sind ja da oft auch immer noch in so einem Leugnungsmodus. Also gerade bei Eltern kann man das zum Beispiel auch oft beobachten, dass die dann immer sagen, mein Kind hat noch nie ein Porno geguckt. So. Und alle
Befragungen sehen wahrscheinlich schon.
Ja, genau. Oder eben mein Mann guckt kein Porno etc. Also so dieses, das müssen wir erstmal anerkennen, um überhaupt darüber zu sprechen. Dann eben einen evidenzbasierteren Diskurs. Also es schweben so viele Behauptungen im Raum rum oder es heißt dann immer, Studien zeigen das, weil irgendwie eine Umfrage irgendwas nahegelegt hat. Also da werden dann auch Ergebnisse ganz falsch interpretiert. Grundsätzlich gibt es viel zu wenig Forschung in Anbetracht dessen, was das für ein riesiger Markt ist und was für ein diverser Markt auch. Und ja, eben Bildung, Bildung, Bildung ist ja immer wieder mein Credo. Also für mich gehört dieses Thema in die Schulen, für mich gehört sexuelle Bildung wirklich ganz grundlegend überarbeitet und mehr in den Fokus gestellt. Denn das geht ja weit über das Thema Porno hinaus. Also wenn wir einfach darüber sprechen, wie sehr uns zum Beispiel eine Konsenspraxis fehlt, wie sehr uns Sprache für Sex fehlt oder wie aufgeladen die Sprache ist, die wir benutzen. Wie viel Gewalt immer noch damit irgendwie vermischt wird, wie viele negative, schmerzhafte Erfahrungen Menschen machen mit Sex. Also das ist ja eine größere Baustelle in der gelebten Sexualität. Und das hat ja auch alles mit, ja, fehlender Autonomie zu tun. Natürlich mit patriarchalen Strukturen, würde jetzt alles zu weit führen. Aber kurz gesagt, einen offenen, möglichst wertfreien Diskurs, bei dem wir vor allen Dingen verstehen, dass das Individuum immer entscheidend ist. Also auf welche Person welche Inhalte treffen und dass wir nicht sagen, der Porno macht mit den Menschen dies und jenes.
Madita hat ja gerade auch gesagt, Bildung, Bildung, Bildung. Und genau darum, um Bildung, 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 ging es im Januar bei Eine Stunde Liebe. Und zwar mit der Pornoproduzentin und Regisseurin Paulita Pappel. Mit ihr habe ich drüber gesprochen, wie wir unseren eigenen Pornokonsum reflektieren und dadurch im Umgang mit Pornos selbstbestimmter werden können. Paulita hat nämlich den Kurs How to Watch Porn rausgebracht. Da ist übrigens auch Madita dran beteiligt. Hört da sehr, sehr gerne nochmal in diese Episode rein. Auch die verlinke ich euch in den Shownotes. Und wenn ihr verstehen wollt, wie Pornografie eigentlich erfunden wurde und welche Bedeutung Pornos gesellschaftlich haben, dann lege ich euch das neue Buch von Madita Oeming ans Herz. Das heißt Porno, eine unverschämte Analyse. Und da guckt Madita eben aus kulturwissenschaftlicher Perspektive auf dieses ganze Thema. Das Buch, das ist gerade im Rowohlt Verlag erschienen und kostet 20 Euro. Und bevor es jetzt hier ans Liebestagebuch noch geht, habe ich eine Einladung für euch. Am 23. September, das ist ein Samstag, da sind wir mit Eine Stunde Liebe in Dortmund bei der Museumsnacht und wir sprechen über Konflikte in Beziehungen. Till, Shanli und ich, wir sind da alle drei am Start. Und um 19.45 Uhr und um 22 Uhr, da sprechen wir jeweils für eine halbe Stunde auf der Bühne in der Stahlhalle von der DASA-Arbeitsweltausstellung. Und da an dem Abend wird es unter anderem um die Frage gehen, wie wir eigentlich in Beziehungen richtig streiten. Und wir sprechen auch darüber, wie wir damit umgehen, wenn eine Person in einer Beziehung viel mehr Sex will als die andere Person. Und warum da vielleicht nicht unbedingt, ich sag mal, die Sexfrequenz das Problem ist, sondern was da eigentlich hintersteckt. Da könnt ihr sehr, sehr gerne vorbeikommen, freuen wir uns sehr. Könnt auch mitdiskutieren, wenn ihr wollt. Wird natürlich keiner gezwungen. Und ja, kommt gerne vorbei bei der Dortmunder Museumsnacht am 23. September. Jetzt aber zum Liebestagebuch. In der letzten Episode, da hatte sich Rieke gefragt, ob sie sich nochmal bei einer Affäre von früher meldet. Also es gab da diesen Typen, mit dem lief vor ein paar Jahren mal was. Es ging hin und her, es fühlte sich zwischendurch an wie eine Beziehung. Dann war es doch irgendwie eher so Freundschaft plus. Es war irgendwie, ja, nichts Halbes und nichts Ganzes. Und irgendwann hat Rieke das Ganze dann auch beendet, weil es ihr ohne diese, ich nenne es mal Begegnung, einfach besser ging. Ein Jahr nach dem Ende und jetzt mittlerweile in einer festen Beziehung, da kommt dieser Typ ihr dann aber doch wieder in den Kopf und Rieke fragt sich, soll ich mich da vielleicht doch nochmal melden? Wie sie sich entschieden hat, das hört er jetzt.
Letztendlich war ich dann am Ende des Abends an dem Punkt, wo ich wusste, ich werde mich nicht bei ihm melden, weil ich das Gefühl hatte, dass sich eigentlich noch nicht viel verändert hat, auch wenn es jetzt ein Jahr ist. Ich weiß ja auch nicht, was bei ihm in diesem Jahr passiert ist. Aber ich so vom Gefühl her dachte, dass sich unsere Dynamik vielleicht nicht so stark verändert hat jetzt in diesem Jahr. Und gleichzeitig habe ich auch gedacht, ich weiß gar nicht, was für eine Art Kontakt ich haben wollen würde. Also ich will definitiv keine Beziehung. Ich bin gerade in einer sehr glücklichen Beziehung und das steht doch gar nicht in Frage. Aber ich weiß auch nicht, ob ich freundschaftlichen Kontakt haben möchte. Und wenn ich daran denke, regelmäßig mit ihm Kontakt zu haben, dann habe ich da ehrlich gesagt auch gerade keine Lust drauf. Aber ich glaube, dass dieser Abend oder dieses Bedürfnis, sich bei ihm zu melden oder wieder diese Erinnerungen vor sich zu haben, eigentlich ein ganz guter Prozess ist, das noch weiter irgendwie loszulassen. Wo ich gemerkt habe, es hat mir nochmal sehr geholfen, das nochmal durchzugehen, auch nach dieser Zeit und nochmal die Gründe vor mir zu haben, weshalb es nicht mehr ging. Und dass es für mich nochmal mehr so ein Gehenlassen war. Ich glaube, der Auslöser war einfach, dass ich wusste, dass ich ihn vor einem Jahr ungefähr zu dieser Zeit hier nochmal getroffen hatte und dass ich ungefähr wusste, das ist jetzt ein Jahr her. Und ich glaube, das war auch ein Nachmittag, wo ich schlecht drauf war und ich dann dieses Herzliche, was er hatte, so vermisst habe, weil ich dann gedacht habe, so, das wäre irgendwie gerade schön, wenn man sich darüber austauschen könnte. Deswegen glaube ich auch, dass ich gar nicht unbedingt das Bedürfnis nach ihm hatte, sondern vielmehr nach einem Gefühl, was er mir gegeben hat. Dass es gar nicht unbedingt er an sich war, den ich da gerade kontaktieren wollte. Ich habe ihn nicht kontaktiert und ich bin auch sehr froh darüber, dass ich ihn nicht kontaktiert hatte, weil ich glaube ich schon auch dann gemerkt hätte, dass ich gar nicht weiß, was ich dann will für eine Art Kontakt und weil ich jetzt gerade wirklich merke, ich habe gar nicht das Bedürfnis, mich bei ihm zu melden. Und nach diesem Bedürfnis, was ich da hatte, ist jetzt das Bedürfnis sehr, sehr viel geringer geworden und dass ich auch gerade überhaupt nicht mehr viel an ihn denke. Und dass es für mein Gefühl eher so ein Verarbeitungsschritt war, noch weiter mich davon auch zu lösen. Er würde mich, glaube ich, nicht kontaktieren, weil ich es schon so formuliert hatte in der Nachricht, dass ich keinen Kontakt möchte erstmal und ich mich dann wieder melde irgendwann, wenn es für ihn in Ordnung ist. Und ich glaube, deswegen würde er sich jetzt nicht einfach so melden, sondern mir so viel Zeit geben, wie ich brauche. Ich weiß natürlich auch nicht, ob er es dann irgendwann macht und ich weiß auch gar nicht, wie ich reagieren würde. Ich glaube, ich wäre erstmal ein bisschen perplex und wäre ein bisschen aufgeregt und hätte, glaube ich, aber auch Hemmungen dann zu antworten oder wüsste auch nicht, was ich antworten sollte. Je nachdem natürlich, was dann in der Nachricht steht. Aber erst einmal war es mir eigentlich letztes Jahr wichtig, dass er mich nicht einfach irgendwann kontaktiert, wenn ich nicht damit rechne und nicht darauf vorbereitet bin, sondern dass ich es mehr oder weniger in der Hand habe, wann ich mich wieder danach fühle.
Ja, manchmal fühlt man sich dann halt auch irgendwie gar nicht danach, ne? Sich dann mal wieder zu melden. Und man muss dann vielleicht auch einfach nur mal kurz den Reflex aussitzen, ne? Mal kurz drüber schlafen und dann merkt man irgendwie, war jetzt am Ende doch nicht so dringend. Das kennen wahrscheinlich viele von euch auch. Vielen Dank an euch fürs Zuhören und vielen Dank auch nochmal an Madita fürs Gespräch. Und wenn ihr mögt, dann sehen wir uns am 23. September in Dortmund. Und Fragen, Rückmeldungen und Themenwünsche, die gehen wie immer an mail@deutschlandfunknova.de. Ich bin Anke van der Weyer. Habt's gut!
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.